Wir können von ganzem Herzen unserem Herrn und Heiland danken, Gott die Ehre bringen, dass er uns wieder einen neuen Tag des Heils geschenkt hat. Die Sonne ist wieder aufgegangen und der Herr, er ruft vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und darum sind wir auch hierher auch gekommen. Und ich möchte an jeden Einzelnen von uns auch ganz herzlich begrüßen, auch zu diesem Gottesdienst. Wir kennen wahrscheinlich, denke ich, alle so eine Situation, vielleicht haben wir es persönlich auch erlebt, dass Kinder, wenn sie noch klein sind und die Zeit nicht richtig einschätzen können, dass sie fragen, Papa oder Mama, wie lange muss ich noch warten, bis ich Geburtstag habe? Und dann sagt man dem Kind zum Beispiel, oh, da ist noch ein ganzer Monat. Da sagt sie, aber wie lang ist die Zeit? Dann versucht man es dem Kind natürlich kindlich zu erklären und sagen, ja Kind, schau mal, du musst noch 30 Mal schlafen gehen und dann hast du Geburtstag. Oh, dann wird das Kind sagen, 30 Mal schlafen, das ist ganz schön lange. Und doch wir merken, wie Kinder in ihrem kindlichen Verständnis eigentlich das Thema Zeit nicht so richtig erfassen können. Was bedeutet das, ja? 30 Tage. Wir müssen in unserem Leben sehr oft warten. Das begleitet uns durch das ganze Leben auch hindurch. Und mich hat in der Vorbereitung der Vers, den wir auch verlesen bekamen aus Galater 4, Vers 4, so angesprochen. Und das möchte ich auch heute Morgen als Thema auch nennen. Und zwar der Gedanke, als die Zeit erfüllt war. Und wir wollen heute mit der Hilfe des Herrn eintauchen, auch in das Wort Gottes und schauen, dass Gott immer einen Plan hat für die ganze Menschheit, aber Gott hat auch einen Plan für einen jeden Einzelnen auch von uns. Das wollen wir jetzt schon so im Hinterkopf behalten. Darum soll es schlussendlich auch heute ganz besonders auch gehen. Der Prophet Jeremia, er sagt uns in der Klagelieder 2, Vers 17, der Herr hat getan, was er vorhatte. Er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Ich nehme jetzt diesen Vers dort aus dem Kontext heraus. Der Prophet Jeremia, er klagt darüber, weil das Strafgericht Gottes auch über das Volk Israel eingetroffen ist. Aber wir wollen aus diesem Vers einfach entnehmen, diese Botschaft, diese Message, der Herr hat getan, was er vorhatte. Das heißt, Gott hat einen Willen, er hat seinen Willen offenbart und zu gegebener Zeit ist genau das eingetroffen, was Gott sich eben auch vorgenommen hat. Und wir wollen an einem Beispiel jetzt mal schauen, wie Gott seine Versprechen, wie Gott seine Verheißungen auch an dem Volk Israel auch erfüllt hat. Und zwar haben wir in 1. Mose 15 zwei Verse. Da spricht Gott zu Abraham und er schließt mit ihm auch hier einen Bund. Da sprach er zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und 400 Jahre lang unterdrücken. Aber ich will das Volk, dem sie dienen müssen, bestrafen. Danach sollen sie mit großem Gut ausziehen. Und dann etwas später aus 2. Mose 12, die Verse 40 und 41, Da heißt es so, die Zeit, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, beträgt 430 Jahre. Am Ende der 430 Jahre, an eben diesem Tag, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägypten. Wir haben zwei Verse, die auf den ersten Blick sich doch irgendwie widersprechen. Zum einen wird hier eine Zahl von 430 Jahren genannt und dann aber die Zahl 400 auch genannt. Ist das tatsächlich ein Widerspruch? Nun, aus 2. Mose 12 kommt ganz klar auch deutlich hervor, dass das Volk Israel, es hat 430 Jahre in Ägypten auch gelebt. Die Verheißung, die aber Abraham dem Mose gibt, die 400 Jahre, die beziehen sich ja nur auf die Zeit, auf die das Volk Israel unterdrückt auch war. So, sie waren 30 Jahre offenbar nach dem Wort Gottes noch als freie Menschen dort gewesen in Ägypten, aber dann, als eben auch Josef verstarb und wir lesen ja, dass dann auch Menschen aufkamen, ein Pharao, der eben nicht darauf geachtet hat, was Josef auch für das Land Ägypten getan hat, dann hat sich das Ganze auch geändert. Ja? Das Volk Israel hat sich stark vermehrt und die Ägypter, sie hatten Angst gehabt, dass das Volk Israel auch Überhand nehmen möchte. Aber hier, meine Lieben, der Gedanke, der uns in 2. Mose 12 auch so klar und deutlich zum Tragen kommt, der 41. Vers, am Ende der 430 Jahre. Und dann kommt ein Komma und dann kommt eine Aussage, die sehr präzise ist. Da heißt es so, an eben diesem Tag zog das ganze Heer des Herrn aus. So, wir können aus dem Zusammenhang nehmen, Gott hat eine Verheißung gegeben und er hat dann nicht so ungefähr das Ganze in die Wege geleitet, sondern wir können so sagen, als seine Zeit erfüllt war, und dieses Wort geht sogar so weit, dass er sagt, an diesem Tag, ist das Volk Israel damals auch ausgezogen. Wir haben weitere Hinweise, was das Volk Israel anbelangt, und ich möchte in 2. Mose 2 von Vers 23 lesen. Wie ist es überhaupt dem Volk Israel damals in Ägypten auch gegangen? Da heißt es so, lange Zeit danach starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft. Und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott sah auf die Kinder Israel und nahm sich ihrer an. Und es ist so interessant, eben reinzuschauen, auch in die Bibel, dass wir zum einen betrachtet haben, Gott ist absolut souverän in seinem Handeln. Als der Tag der Verheißung eingetroffen ist, dann ist das Volk Israel ausgewandert aus Ägypten. Aber wir haben hier auch immer diese menschliche Seite und wir merken, dass das Volk Israel doch so stark auch unter dieser Knechtschaft auch gelitten hat. Und hier kommt es so deutlich auch zum Ausdruck, wie das Volk wirklich mit Gebet, mit Seufzen, mit Klagen vor Gott auch kommt und bittet, dass Gott auch sein Versprechen auch einlösen möchte. Und wir wissen, Gott hat ja einen Plan gehabt, aber Gott hat ja Mose und Aaron gesandt, auch zu dem Pharao, und wie diese 10 Plagen auch durchgeführt werden mussten und wie der Pharao immer wieder auch sein Herz auch verstockt hat. Und ich möchte jetzt einfach nur zwei Verse auch hier herausgreifen, um hier nochmal diese Deutlichkeit auch zu zeigen. 2. Mose 9, die Verse 5 bis 6. Und da heißt es, und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach, morgen wird der Herr das im Land tun. Und der Herr tat es am anderen Morgen, und alles Vieh der Ägypter starb, aber von dem Vieh der Kinder Israel starb nicht eins. Und hier wieder der Gedanke, morgen wird der Herr das und das tun. Und dann kommt der morgige Tag und genau das geht in Erfüllung. Warum? Weil einfach Gott gesprochen hat. Aber wisst ihr, wenn man selber in der Situation drin ist und wir wollen uns gedanklich ja hineinversetzen, auch in die Zeit, 400 Jahre war das Volk Israel unterdrückt. War das eine kurze Zeit oder war das doch eine lange Zeit? 400 Jahre würden wir sagen schon, ja, das ist eine ganz, ganz lange Zeit nach unserem Ermessen. Wir vergleichen ja auch immer, ja, wie lang geht unser Leben und versuchen so Vergleiche zu machen. Aber wisst ihr, 400 Jahre in Knechtschaft zu sein und unterdrückt zu sein, das ist, glaube ich, noch ein ganz anderes Kaliber, oder? Da geht die Zeit ja, glaube ich, noch viel, viel langsamer. Und doch, es ist so und es bleibt so. Gott hat ein Wort gesprochen und diese Zeit, sie musste zuerst vorübergehen und erst dann hat Gott tatsächlich auch eingegriffen. Jetzt machen wir einen großen zeitlichen Sprung und kommen in die Zeiten auch des Herrn Jesus, als er hier auf Erden auch war. Und wisst ihr, beim Lesen des Alten Testamentes, und es geht auch ins Neue Testament über, merken wir immer wieder, dass Menschen eine Sehnsucht hatten nach dem Messias. Sie hatten dieses innere Verlangen. Hat nicht Gott in seinem Wort den Messias verheißen? Doch, sie haben immer wieder diese Schriftstellen gefunden. Aber auf welche Zeit sagt denn der Geist Gottes, dass der Messias kommen soll? Menschen waren in dieser wartenden Stellung auch gewesen. Und meine Lieben, wenn wir uns dessen jetzt nochmal bewusst auch werden, dass seit der Gesetzgebung, wo Gott Mose auch das Gesetz gegeben hat, sind über 1400 Jahre vergangen und erst dann ist der Messias gekommen. 1446 Jahre, ganz genau. Eine ganz, ganz lange Zeit, wo Gott etwas gesprochen hat und für uns Menschen, das müsste sich ja doch ziemlich schnell erfüllen, aber Gott hat einfach seine Zeitrechnung, er hat seinen Zeitplan. Und es gibt Wissenschaftler, die Mühe sich gemacht haben und haben tatsächlich alle Verheißungen, die auf den Messias auch hindeuten, angefangen zu zählen, auch im Alten Testament. Und sie sind auf eine Zahl von 330 Verheißungen gekommen. 330 Verheißungen, die wir in dem Alten Testament haben. Und doch müssen wir sagen, so eine lange Zeit mussten die Menschen auch warten. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Begebenheit in Lukas 24, wo der Herr Jesus den Emmaus-Jüngern auch begegnet und er sagt von Vers 44 ihnen, er sprach aber zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Da heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Wisst ihr, das eine ist, dass etwas geschrieben steht und etwas anderes ist, dass wir als Menschen das verstehen, dass wir es wirklich auch praktisch auch anwenden. Das heißt, das Alte Testament war voll, können wir sagen, ja, der rote Faden, der geht durchs ganze Alte Testament durch und deutet immer auf Jesus Christus auch hin. Und jetzt kommt dieser Vers in Galater 4, auch Vers 4, wo es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als Gottes Plan nun erfüllt war, dann geschah alles Schritt für Schritt. Und meine Lieben, die Menschen zu der damaligen Zeit, sie waren in dieser Warten, in der Haltung des Wartens. Und wir haben jetzt zwei Begebenheiten, wo zum einen von Simeon berichtet wird, und da wollen wir jetzt Lukas 2 von Vers 25 auch betrachten. Und sieh, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Simeon wartete auf den Trost Israels. Ihm war vom Heiligen Geist offenbar worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus, den Herrn, gesehen hätte. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm nach Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Herr, nun entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und dann wird uns im gleichen Kapitel auch von Hanna berichtet, Vers 38. Da trat auch hinzu zur selben Zeit, die trat hinzu zur selben Stunde, pries den Herrn und redete von ihm zu allen. Und jetzt kommt's wieder, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und meine Lieben, hier ist es wiederum so schön zu sehen, dass Gott zum Beispiel dem Simeon doch diese Zusage gegeben hat, er wird nicht in die Ewigkeit gehen, es sei denn, dass er den Messias gesehen hat. Aber jetzt wiederum, an welchen Merkmalen soll denn Simeon das Ganze erkennen? Hat Gott ihm nicht gesagt sofort, ja? Und so war es für Simeon, so war es für Hanna auch eine Zeit des Wartens gewesen. Aber sie haben das Ganze im Glauben genommen. Sie waren am richtigen Ort, sie waren an der richtigen Stelle. Und als die Eltern von Jesus das Opfer für ihn auch brachten, dann hat Gott dem Simeon, dann hat Gott auch Hanna offenbart, das ist dieser Messias. Und dann dieser Lobgesang des Simeon, dass er sagt, Herr, nun entlässt du deinen Diener in Frieden. Und ganz wichtig, dieser Zusatz, nach deinem Wort. Ganz wichtig, ja. Gott hat gesprochen und Simeon beruft sich auch darauf. Wir merken immer wiederum, Gott verheißt, er löst das Ganze ein, aber für uns als Menschen ist es immer mit Warten auch verbunden. Und wenn wir uns jetzt auch dem Herrn Jesus persönlich auch zuwenden, dann können wir sagen, sein ganzes Leben, es war durchdrungen von dem Gedanken, Gottes Willen zu erfüllen. Und das bedeutet aber auch ganz, ganz praktisch, nicht nur etwas zu tun, was Gott ihm befiehlt, sondern es ist wichtig, dass der Zeitpunkt auch passt. Und als der Herr Jesus von Johannes dem Täufer getauft auch wurde, so lesen wir, und ich möchte uns jetzt einfach drei Beispiele auch mitgeben, dass er diese bedeutenden Worte auch sagt, in Markus 1, Vers 15, dass er sagt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Herr Jesus, er hat es erkannt. Ja? Gott, der Vater, hat es ihm aufs Herz gelegt. Die Zeit ist jetzt erfüllt. Er hat ja ein bürgerliches Leben geführt, aber nun hat er sich taufen lassen. Das heißt, er ist dann an die Öffentlichkeit getreten. Und das ist die Zeit, wo er empfindet, und er spricht diese bedeutenden Worte aus, die Zeit ist erfüllt. Der Herr Jesus, er wusste aber auch in seinem Leben, und dann wollen wir jetzt eine Begebenheit aus Johannes 7 auch betrachten, wo er wusste, dass seine Zeit nicht immer erfüllt war, etwas auch zu tun, was Menschen von ihm erwartet haben. Da heißt es Johannes 7 von Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, aber mich hasst sie, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich will noch nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und nachdem er das zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Und dieser Gedanke, dass seine Zeit nicht erfüllt war, das bedeutet nicht, weil wir lesen nachher aus dem Zusammenhang, dass der Herr Jesus doch nach Jerusalem gegangen ist, aber er ging nicht sozusagen als Messias dorthin, sondern er war so verdeckt. Er wollte einfach schauen, was sprechen die Leute überhaupt dort. Und hier dieser Gedanke, dass seine Zeit nicht erfüllt war, das bezieht sich auf sein Sterben, es bezieht sich eben auf die Zeit auch seines Leidens. Aber jetzt kommen wir zu Lukas 9, Vers 51. Und da lesen wir, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Es verging eine gewisse Zeit und der Herr Jesus hat jetzt erkannt, so, durch diese drei Leidensankündigungen, ja, was er gesagt hat, und jetzt besonders bei diesem Vers, er hat erkannt, die Zeit ist erfüllt, dass er wieder zum Vater im Himmel auffahren soll. Und darum ist er dann nicht ausgewichen, wirklich dieser schweren Zeit, weil es ging um sein Leiden, es ging um sein Sterben, sondern wir lesen hier, er wandte das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Und meine Lieben, wir können jetzt nochmal zusammenfassend etwas ganz Wichtiges für uns entnehmen. Gott möchte für einen jeden Einzelnen von uns, dass wir Werke tun, die der Herr Jesus für uns schon vorbereitet hat. Das lesen wir in der Bibel, ja. Und für uns ist es so, ich muss doch irgendwie in meinem Alltag mich zurechtfinden. Wann sind überhaupt die Werke, die der Herr Jesus jetzt von mir erwartet? Wann muss ich etwas tun? Wann muss ich vielleicht etwas lassen? Wie erkenne ich das Ganze? Und jetzt kommt nochmal die Dimension des Zeitpunktes hinzu. Was wir beim Herrn Jesus so schön auch sehen. Es geht nicht darum, etwas zu tun. Ja, wir können einfach sagen, hat nicht der Herr Jesus uns den Missionsbefehl gegeben? Also, er gilt doch für alle Zeit. Und dann muss ich eigentlich jeden Tag vielleicht in die Fußgängerzone gehen und Menschen zur Umkehr auch rufen. Meint er so? Nein, das meint nicht so. Der Herr Jesus ergibt den allgemeinen Auftrag, aber er möchte für uns persönlich, dass wir uns von seinem Heiligen Geist führen und leiten lassen und wirklich diese Zeitpunkte auch abpassen, wo der Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, dieses zu tun und jetzt ist die Zeit, auch das andere zu tun. Meine Lieben, wenn wir über den Gedanken sprechen, als die Zeit erfüllt war, das hat der Bruder schon in der Einleitung kurz auch angedeutet, dann ist es für uns, die wir in Christus sind, die wir in der Nachfolge stehen, da ist ein Ereignis, was jetzt noch vor uns liegt. Und das ist das Ereignis, dass der Jesus verheißen hat, dass er noch einmal kommen wird auf diese Erde. Und ich möchte auch uns hier ganz kurz drei Verse auch mitgeben. Apostel Petrus, er schildert eine Situation, die er mitbekommen hat. Und er sagt dann so, 2. Petrus 3 von Vers 3, und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Der Herr Jesus, er hat seinen Jüngern ganz klare Worte gesagt, dass er gen Himmel fahren wird. In Johannes 14 steht es so deutlich, gen Himmel fahren wird zu seinem Vater und er wird die Wohnungen zubereiten. Und er sagt dann so, und ich werde kommen und euch zu mir nehmen. Eine ganz klare Verheißung. Apostel Petrus sagt hier in den letzten Tagen, und wir wissen, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, werden Menschen aufkommen, die werden darüber spotten und werden, und ich sage es jetzt mit meinen Worten, ha, das sind ja schon über 2000 Jahre doch vergangen und das Ende ist noch immer nicht da. Das Ende ist immer noch nicht da. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Unsere Väter, die haben es uns schon gesagt, sie sind in die Ewigkeit gegangen. Jetzt leben wir, das ändert sich überhaupt nichts. Jeden Morgen steht die Sonne auf, auch wenn wir sie nicht immer sehen. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dass der Tag sich neigt, dann kommt die Nacht. Und so ist der Lauf der Zeit auch eingerichtet. Und doch, meine Lieben, was Gott verheißen hat, das wird genauso auch kommen. Was jetzt aber der ganz große Unterschied ist, auf das Kommen des Messias, das wäre noch ein Thema für sich, hat Gott durchaus sehr genaue auch Daten gegeben, wann der Jesus tatsächlich aufkommen wird oder auf diese Erde auch kommen wird. Was aber das zweite Kommen des Herrn Jesus anbelangt, so lesen wir diese eindeutige Verse oder diesen Vers in Matthäus 24, Vers 36. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Als er Jesus so das letzte Gespräch mit seinen Jüngern auch führte, und das wird uns jetzt in Apostelgeschichte 1 berichtet, waren seine Jünger eigentlich immer noch so fokussiert, dass sie gefragt haben, Herr, wann wirst du eigentlich das Reich aufrichten auf dieser Erde? Und er gibt dann hier in Apostelgeschichte 1, Vers 7 dann diese Antwort. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Und das, meine Lieben, wollen wir für uns persönlich festhalten. Was das zweite Kommen des Herrn anbelangt, wir haben die klare Verheißung und die Verheißung, sie wird nicht verziehen. Aber den Zeitpunkt ist uns Menschen nicht gegeben worden zu wissen. Und wenn Menschen auftreten und sagen, ja, Jesus wird da und da kommen, dann können wir anhand dieser Aussagen schon feststellen, dass es einfach falsche Propheten sind. Und die sind tatsächlich in der vergangenen Zeit durchaus aufgetreten und haben auch Menschen diesbezüglich auch verführt. Nun, meine Lieben, wir haben bisher, wenn wir über den Gedanken sprachen, die Zeit, als die Zeit erfüllt war, dann haben wir ja gesprochen, eine Verheißung tritt auch ein. Es war für uns bisher immer etwas Positives, ein Segen. Ja? Gott vergisst nicht sein Volk, sondern zu gegebener Zeit greift er auch ein. Aber wir leben ja in einer Welt, die von Sünde durchdrungen auch ist. Es gibt Nöte, es gibt Krankheiten, es gibt Kriege. Jetzt möchte ich uns einfach mal so eine Frage stellen. Als der Zweite Weltkrieg begann oder irgendein anderer Krieg, der auf der Erde auch heute noch stattfindet, können wir dann genauso sagen, als die Zeit erfüllt war, dann begann dieser Krieg? Können wir das so sagen? Also mir persönlich fällt es wirklich sehr, sehr schwer, ja, dieses auszusprechen, weil wir merken, oh, wenn wir von Krieg, wenn wir von Leid sprechen, dann geht es ja darum, dass Menschen sterben, großes Leid kommt über bestimmte Völker, über bestimmte Nationen. Das ist alles so. Aber meine Lieben, wir können mit absoluter Sicherheit sagen, weil Gott souverän ist, dass er die Zeiten des Leides genauso überwacht. Genauso überwacht. Ich möchte uns zwei Verse auch hier mitgeben. Zum einen geht es hier um die Amoriter. 1. Mose 15, da geht es immer noch darum, das Kapitel, wo Gott dem Abraham diese Verheißung auch bezüglich dem Volk Israel gegeben hat. Und er sagte ihnen, sie werden wieder in dieses Land zurückkommen. Vers 16, sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher, das heißt in das Land Kanaan, zurückkommen. Und dann kommt diese interessante Aussage, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Wir können auch so sagen, erst wenn die Schuld der Amoriter voll ist, dann wird das Volk Israel nach Kanaan einwandern und dann werden sie auch diese Nation auch bekämpfen. Das heißt, es wird Krieg sein. Wir haben noch aus 2. Mose 32, Vers 34 eine Begebenheit. Da spricht Gott zu Mose, so geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Sieh, mein Engel soll vor dir hergehen, ich werde aber ihre Sünde heimsuchen. Und jetzt kommt wieder dieser Einschub, wenn meine Zeit kommt, heimzusuchen. Dieser Begebenheit hier oder dieser Aussage geht die Begebenheit von dem goldenen Kalb auch einher. Und ich möchte das Ganze jetzt nicht vertiefen. Mose kommt ja mit den Tafeln des Gesetzes herunter und er zerschlägt auch diese Tafeln, weil er merkt, das Volk ist abgewichen. Und er kommt zu Gott und er ist bereit sogar, dass sein Name aus dem Buch des Lebens ausgetilgt wird. So weit geht Mose eigentlich in der Fürbitte für sein Volk. Aber Gott erscheint hier so aus dem Zusammenhang, dass er sagt, Mose, es ist gut. Es ist gut, diese Heimsuchung, das heißt die Folgen der Sünde, sie werden nicht sofort kommen. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, meine Zeit, heißt es hier, dann werde ich das Ganze auch heimsuchen. Und so merken wir, unser Handeln hier auf Erden, das hat immer auch Folgen. Ja? Das hat Folgen, die wir persönlich auch tragen müssen. Aber nun wollen wir zu dem persönlichen Teil auch übergehen und uns fragen, als die Zeit erfüllt war, was bedeutet es für mich persönlich? Nun zum einen, wie wir diesen Vers schon betrachtet haben, gilt für alle Menschen von der Zeit an, als Jesus dieses Wort ausgesprochen hat, in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, Gott von seiner Seite, er hat alles erfüllt. Er hat alle Vorkehrungen getroffen, all das, was durch das Alte Testament verheißen wurde, das ist eingetroffen. Er, der Messias, ist gekommen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und nun ruft er alle Menschen auch zur Umkehr. Und was bedeutet es? Wir leben ja, wir sagen so, in dem Zeitalter der Gnade. Und hier gibt es eigentlich nur einen Ruf aus Hebräer 3, Verse 7 und 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Der Heilige Geist, er ist bemüht um einen jeden Einzelnen von uns. Er geht Menschen in Sünde nach, weil die Sünde eben ja zu allen Menschen durchgedrungen ist. Und der Heilige Geist, er klopft an die Herzenstür an. Er mahnt den Menschen, dass der Mensch doch von innen sozusagen die Tür auftun soll und dass Jesus dann bei ihm auch Einkehr halten möchte. Und darum dieser Gedanke, wenn der Heilige Geist spricht heute, dann ist hier ganz klar die Aussage, dann sollen wir auf diese Stimme hören, dann sollen wir unsere Herzen nicht verstocken. Und dieser Vers, wisst ihr, er ist uns so bekannt, so geläufig. Und gestern war die Beerdigung von Markus Elgert gewesen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns die Beerdigung mitverfolgt hat. Ich habe einen Link bekommen und ich hatte da wenig Zeit in dem Sinne gehabt, noch vormittags. Aber mich hat es irgendwie so angesprochen, das Wort. Und ich habe mir das Ganze angehört. Und da hat der Bruder Nico Ernst von Markus Elgert einfach berichtet, dass es für uns als Menschen ganz schwierig ist natürlich, ein Menschen, der 24 Jahre alt ist, dass es schwierig ist, tatsächlich zu verstehen, Herr, warum hast du das Ganze zugelassen? Und dann kommt er auf eine Erklärung, die Markus dann selber auch gegeben hat. Und ich sage es jetzt einfach so mit meinen Worten. Markus hat dann gedankt und hat gesagt, Gott hat ihm diese über 6 Jahre diese Krankheit geschickt, eigentlich aus einem Grund, damit er Christus erkennen soll. Und er hat dann sich so ausgesprochen, Gott hat immer wieder zu mir gesprochen und ich habe das Reden Gottes immer wieder abgelehnt. Und Gott hat in seiner Weisheit diese Krankheit geschickt, dass er persönlich empfunden hat, das war das Reden Gottes, dass er tatsächlich umkehren soll. Und wisst ihr, wenn wir solche Gedanken über eine fremde Person aussprechen, dann würde das wahrscheinlich ganz glaubwürdig klingen. Ja? Na, okay, Gott schickt jetzt eine Strafe, damit der Mensch irgendwie zur Umkehr kommt. Aber wisst ihr, wenn der Mensch selber es erkennt, es war Gottes Weg für mich. Ich war so taub für das Reden Gottes, als Gott zu mir sprach, immer wieder, ich habe das Ganze ausgeblendet und Gott hat in seiner Weisheit einen Weg gewählt, der für uns Menschen unvorstellbar ist. Aber Markus hat wahrscheinlich diesen Weg gebraucht. Und darum hat er Gott dafür gedankt, dass Gott ihn diesen Weg geführt hat. Und meine Lieben, ich möchte uns heute zurufen, die Wege Gottes Sie sind ein Geheimnis. Sie sind ein Geheimnis. Und ich möchte an jeden Einzelnen bitten, wenn Gott uns heute zur Umkehr ruft, dann lass dieses Wort nicht in das eine Ohr reingehen und in das andere Ohr rausgehen, sondern lasst uns bitte zu Jesu auch umkehren. Und ich möchte uns noch einen Vers mitgeben aus Matthäus 11, Vers 12. Da heißt es so, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, von der Zeit Johannes des Täufers an bis heute wird das Reich, in dem der Himmel regiert, mit Macht erstürmt und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt auch hinein. Ein Vers, der uns irgendwie Fragen aufwirft. Und ich habe jetzt ganz bewusst diese neue evangelistische Übersetzung auch mitgebracht. Die Luther spricht hier von der Übersetzung, die alte Luther, dass wer Gewalt anwendet, ja, der dringt in das Reich hinein. Das mögen Menschen durchaus vielleicht falsch verstehen. Wie kann es sein, dass ein Gott der Liebe hier von seinem Reich spricht und dass Menschen da irgendwie mit Gewalt auch eindringen. Aber dieses Wort im Griechischen, es bedeutet mehr ein kraftvolles Drängen, ein entschiedenes Durchbrechen von Widerständen. Das bedeutet es hier. Und meine Lieben, wir haben tatsächlich zwei Seiten bei der Errettung. Wir haben zum einen die Seite, wo Gott alles getan hat und der Mensch von seiner Seite nichts hinzufügen kann, weil alles Gnade ist. Der Mensch kann nichts hinzufügen. Und dann haben wir aber die menschliche Seite, wo wir das Erlösungswerk Jesu Christi nur im Glauben auch erfassen können. Und Gott ruft heute noch zur Umkehr und er möchte, dass jeder sich zur Buße durchkehre. Aber er wird niemand von uns zwingen. Und darum dieser Gedanke, der Mensch, er muss tatsächlich durchbrechen diese Widerstände. Und diese Widerstände, die gibt es durchaus bei jedem unterschiedliche, die gibt es durchaus genug. Ich kann es nur von meiner Seite bezeugen, als ich damals mit 16 Jahren auch zum Glauben kam, zum rettenden Glauben, dass es mir peinlich war, was werden meine Freunde sagen, wenn ich rausgehe? Und einige andere Punkte. Und so ist es bei jedem unterschiedlich, aber wir werden diese Widerstände Satans ganz genau auch verspüren. Aber ich möchte dich bitten, liebe Seele, lass dich durch die Liebe Christi überwinden. Und bedenke einfach die Folgen deines Handelns. Die Nachfolge, es ist nie etwas Passives, dass man sagt, ja, Jesus ist ja für alle Menschen gestorben, so nach dem Motto, es werden schon alle irgendwie in den Himmel kommen. Nein, meine Lieben, es ist nicht so. Die Nachfolge, es ist etwas Aktives. Wenn der Heilige Geist dich von deinen Sünden überführt, dann gilt nur ein Weg, du Buße, komm zum Kreuz, und bitte den Herrn Jesus, dass er in dein Herz einzieht. Und der Jesus, der deine Reue, deine innere Herzenszerbrochenheit sieht, er wird dir tatsächlich neues Leben auch schenken. Und meine Lieben, wenn wir auch in der Nachfolge stehen und zum rettenden Glauben an Jesus Christus auch gekommen sind, so haben wir immer noch, denke ich, genügend Situationen, die uns im Alltag herausfordern. Und da möchte ich hier zum Schluss noch auf den Gedanken kommen des Wartens. Und ich habe einen Vers noch mitgebracht aus Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Das Warten der Gerechten, das wird Freude sein. Meine Lieben, wir wollen es uns noch einmal vor Augen führen. Wenn Gott Verheißung gegeben hat, sie werden zur genauen Zeit, zum genauen Zeitpunkt in Erfüllung gehen. Wir aber, die wir im Leben stehen, empfinden sehr oft, dass Gott irgendwie verzieht. Das dauert uns manchmal sehr lange. Wir müssen einfach warten. Warten und nochmal auch warten. Und meine Lieben, hier stehen wir in einer ganz großen, sage ich so, auch Gefahr, dass wir anfangen, dann menschlich vielleicht, ja, zu handeln. Dass wir sagen, ja, irgendwie öffnet Gott keine Tür und es scheinen ja Möglichkeiten, Gelegenheiten vorbeizugehen. Und jetzt muss ich doch irgendwie handeln. Und darum diese, ich möchte nicht sagen Lektion, aber wisst ihr, diese Quintessenz, dieses Fazit aus dieser Ansprache, ich wünsche es so sehr, dass wir es nicht nur beziehen, ja, Gott hat in Vergangenheit so gewirkt und das hat sich bei anderen Menschen vielleicht erfüllt, sondern ich wünsche es so sehr, dass wir diesen Gedanken, als die Zeit erfüllt war, auf uns persönlich anwenden. Und wie auch immer deine persönliche Situation ist, dass du dich hier durch den Heiligen Geist führen und leiten auch lässt. Manch einer steht vor der Entscheidung, dass er sagt, die Schule geht jetzt zu Ende und ich müsste irgendwie beruflich mich festlegen, aber ich weiß noch nicht, was ich tun muss. Ich kann nur eins zurufen, wenn jemand auf eine ganz besondere Offenbarung in einem Traum oder sonst erwartet, der wird wahrscheinlich vergeblich warten. Der Mensch, er muss von seiner Seite ganz praktisch etwas machen, er muss etwas tun und wenn der Mensch sich anfängt zu bewegen, dann wird Gott auch Türen öffnen. Mir ist mal vor einiger Zeit ein ganz praktisches Beispiel so richtig eingebrannt worden. In vielen Einkaufsmärkten haben wir Türen, die nicht mit einer Handklinke eben Handgriff aufgemacht werden, sondern die reagieren im Prinzip auf die Entfernung. Und für uns ist es, glaube ich, so völlig selbstverständlich. Wir kommen zu einem Einkaufsmarkt hin und wenn eine bestimmte Entfernung erreicht ist, was macht dann die Tür? Sie geht auf einmal auf. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ihr lauft und die Tür würde mal nicht aufgehen. Ich glaube, manche gehen schon so zielstrebig, die geht ja immer auf, ne? Aber wisst ihr, genau so handelt eigentlich Gott, wenn wir nach seinem Willen auch handeln. Der Mensch, er muss sich selber in Bewegung setzen, er muss den ersten Schritt tun und dann wird Gott eben auch die Türen auftun und wir werden merken, wir können durch geöffnete Türen auch durchgehen. Aber wisst ihr, nur zu sitzen und nichts zu tun, und vielleicht sich zu beklagen über die Umstände, das wird uns nichts helfen, überhaupt nichts. Und dieses Beispiel, ob es die Berufswahl ist, ob es andere Beispiele aus unserem Leben ist, das können wir alles in diese Kategorie reinnehmen. Die Kinder Gottes, sie sind aktiv, aktiv und immer darauf bedacht, Herr, was ist dein Wille, den ich heute auch ausleben auch darf. Und ich möchte uns mit diesem Vers einfach ermutigen. Einfach ermutigen und sagen, wenn du wartest aktuell, wenn du in Situationen kommst, wo du warten musst, dann verliere nicht die Geduld. Denn diese Verheißung, sie ist ganz klar, das Warten der Gerechten wird Freude sein. Und wisst ihr, nicht nur auf diese irdischen Dinge, sondern das Warten des Gerechten, es wird Freude sein, wenn einmal der Herr Jesus auch das zweite Mal kommen wird. Ja? Eine Riesenfreude wird es sein, wenn das Warten irgendwann mal ein Ende hat. Und ich wünsche so sehr, dass wir in diesem Warten beharren. Gott segne uns. Amen.